Guten Morgen. Welches von den Liedern war das flotteste? Also das letzte habe ich rausgesucht. Ja, nur so viel, Uwe, zu deinen Bemerkungen.
Ich danke dir.
Wer hier vorne steht, der kann alle sehen. Der hat alle im Blick, die hier sitzen. Ihr, die ihr da unten, sage ich jetzt mal, sitzt, ihr habt eigentlich nur einen im Blick, und zwar mich. Bin ich jetzt der Mittelpunkt? Nee. Aber eure Augen sind in der Regel auf den, der da vorne steht, gerichtet. Wer jetzt weiter hinten sitzt, der kann zumindest die von hinten sehen, die vor ihm sitzen. Je weiter vorne, dass ihr sitzt, je weniger habt ihr eigentlich im Blick. Kann auch ein Vorteil sein, ihr werdet nicht so viel abgelenkt, weil ihr nicht so viel seht. Ihr alle, ja, ich sehe euch zwar nicht so gut, weil ihr ziemlich versteckt sitzt zum Teil und kann euch auch nicht so genau beobachten wie ihr mich, aber ich habe da Hans genau im Blick. Uwe, dich habe ich sowieso auf dem Schirm. Und der Fritz behalte ich immer im Auge. Ja, ihr kennt es alle, wenn man das so sagt, dich habe ich auf dem Schirm, dich habe ich im Blick. Das heißt normal nicht so was Gutes, oder? Es hat immer ein bisschen so ein Nebengeschmäckle. Erinnert ihr euch noch an die Jahreslosung vom letzten Jahr? Ja, die hat geheißen, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht, der mich anschaut. Und ich habe in der Predigt damals gesagt, ein Gott, der mich mit Liebe anschaut, der mich in Liebe anschaut. Nicht, der sagt, dich habe ich auf dem Schirm oder dich behalte ich im Auge, sondern ein Gott, der uns immer in Liebe anschaut. Wie ist es euch so durch das letzte Jahr gegangen? Mit dem Vers. Hat euch der begleitet oder habt ihr ja die Jahreslosung gelesen und dann vergessen gehabt? Also mich hat der Vers letztes Jahr, muss ich sagen, so wie eigentlich noch nie in irgendeinem Jahr zuvor die Jahreslosung mich beschäftigt hat. Der kam mir immer wieder in den Sinn. Wie sehe ich andere? Wie schaue ich andere an? Es kommt ja immer auf die Situation drauf an. Oder wie sehe mich andere, wie nehmen sie mich wahr, wie ich bin? Oder was denken die über mich? Mein Seniorchef, der hat schon ein paar Jahre her, hat zwei, dreimal so zu mir gesagt, Herr Kühn, Sie schauen immer so grimmig. Dann habe ich gesagt, was grimmig? Dann sagt er, ja, Sie schauen immer so grimmig. Warum gucken Sie immer so grimmig? Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, das sehen Sie falsch. Ich gucke nicht grimmig, ich gucke konzentriert, ich bin voll auf meine Arbeit fixiert. Prima, hat er gesagt, so ist das toll. Ja, also immer bei der Arbeit, immer voll konzentriert sein. Ja, aber anscheinend schaue ich manchmal wirklich irgendwie so grimmig oder ich merke es nicht, ich sehe mich ja selber nicht. Ja, wir haben auch mal Auszubildende gehabt, die hat dann mal zu mir gesagt, ich habe irgendwie was zu ihr gesagt so. Und da guckt sie mich ganz komisch an und dann sagt sie, ich habe Angst vor dir. Dann sage ich, was? Vor mir? Dann habe ich gelacht, hab gesagt, ich glaube, ich bin der Einzige, vor dem wirklich Angst haben muss in der ganzen Firma. Und dann hat die doch tatsächlich gesagt, ich würde so grimmig gucken. Ja. Aber von dem Tag an hat sie nie mehr Angst gehabt vor mir. Anscheinend gucke ich doch grimmig. Ich weiß nicht, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Jedenfalls hat von euch noch niemand gesagt, ich soll nicht immer so grimmig schauen. Bei uns ist es doch so, wir schauen doch immer so auf die Äußerlichkeiten. Ja? So wie mein Chef gesehen hat, dass ich grimmig gucke, gucke mir doch immer, was macht ein anderer? Wie verhält sich der? Wie benimmt sich der? Was macht der? Und mir beobachtet doch gern, ob ein anderer vielleicht einen Fehler macht, oder zumindest was in unseren Augen ein Fehler ist, wo wir ihm vielleicht zurechtweisen können oder sagen können, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Ich habe es genau gesehen. Ich habe dich beobachtet. Ich habe dich auf dem Schirm. In unserer Gesellschaft ist es doch eigentlich so, oder in der Politik kommt mir das manchmal so vor, als wäre das so eigentlich an der Tagesordnung. Man guckt nur, was die anderen machen und dann schimpft man über die oder irgendwas, anstatt dass man sich auf seine Arbeit konzentriert und die ordentlich macht. Man schimpft über die anderen, man macht die anderen schlecht, um von seinen eigenen Problemen abzulenken. Ab und zu habe ich auch mal gedacht, wenn Gott mich sieht, schaut er mich ja so an, beobachtet er mich auch so und wartet nur darauf, dass ich was falsch mache, einen Fehler mache und dann bestraft er mich vielleicht. Gott, er behält uns im Auge und ihm entgeht nichts. Aber er begegnet uns in Liebe. Und dann kommt das Geniale, wie wir es vorhin gesungen haben. Gell, Uwe, ich kenne dich und trotzdem mag ich dich oder liebe ich dich. Ja? Dieses Lied, das ist einfach, ich habe das rausgesucht, weil das Lied, das schon jahrelang begeistert mich das einfach immer wieder. Wenn Gott sagt, ich kenne dich und liebe dich trotzdem. Und bei uns ist doch oft so, wir sagen, den kenne ich, mit dem will ich gar nichts zu schaffen haben. Ja, geschweige denn den zu lieben. Gott schaut uns in Liebe an, er kennt dich, er kennt mich und trotzdem hat er uns lieb. Mit all unserem Versagen, mit all unserer Schuld. Und dann kam dieses Jahr die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Martin, klappt es mit dem Lied? Ja, also dann hören wir jetzt noch ein Lied zur Jahreslosung. Danke, wir haben das Lied dieses Jahr schon mal gehört. Und mit Film, ich habe mich zu spät gemeldet bei Martin, deswegen hat es jetzt nicht so geklappt. Aber ihr könnt es ja gern auf YouTube noch einmal daheim anhören. Ich wollte es euch nicht zumuten noch, dass ihr noch lernen müsst, sonst hätten wir es auch miteinander singen können. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Puh, wie soll denn das gehen, war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Manche Sache ist ja gar kein Problem. Das mache ich gern, das mache ich mit Liebe oder in Liebe. Aber dann gibt es Sachen, wie soll ich die in Liebe machen? Wie soll das funktionieren? Also ich habe es jetzt versucht, immer wieder im Geschäft, daheim, immer wieder dran zu denken, das, was du tust, in Liebe zu tun. Aber ich muss sagen, jetzt ist der Monat fast rum und es war nicht ein einziger Tag dabei, wo ich das geschafft habe. Ich bin ein Versager. Die Herausforderung, das in die Tat umzusetzen, ist einfach zu groß für mich. Ich schaff's nicht. Und ich bin so froh, dass das bei euch anders ist. Dass das euch gelingt, dass ihr das jeden Tag fertig bringt, alles, was ihr tut, in Liebe zu tun. Oder geht's euch anders? Geht's euch wie mir? Ist jemand da, der sagen kann, ich habe das schon einen Tag dieses Jahr geschafft, alles, was ich mache, in Liebe zu machen? Niemand?
Nur nachts.
Nur nachts? Und nicht mal da vielleicht, oder? Es ist eigentlich unmöglich, alles, was wir tun, in Liebe zu tun. Wie kann so ein Vers Jahreslosung sein, oder? Es ist eine riesige Herausforderung. Und dann fällt mir wieder die Jahreslosung von letztes Jahr ein. Ein Gott, der mich sieht. Ha, er sieht mich ja jeden Tag, was ich mache, wo ich versage, wo ich es wieder nicht schaffe, wo ich vielleicht einen guten Anfang gemacht habe, die ersten 3 Stunden, und dann wieder ja, versagt habe. Gott, der muss doch enttäuscht sein von mir, der muss doch traurig sein, oder? Der muss doch denken, Mann, der schafft's und schafft's einfach nicht. Aber er schaut uns in Liebe an. Er weiß genau, dass wir es nicht schaffen. Aber wir sollen uns bemühen, wir sollen uns anstrengen und nicht sagen, ja, ich schaff's eh nicht, dann brauche ich es auch gar nicht probieren. Menschen schauen uns doch anders an, oder? Zum Uwe. Mensch, Uwe, du schaffst es einfach nicht, das und das zu machen. Immer versagst du da. Oder Fritz, das ist doch immer das Gleiche mit dir. Ich hab's doch gleich gewusst, oder? Du kriegst das nicht noch. Ja? Und wir kennen das doch alle, oder? Wir machen andere immer Vorwürfe und sagen, ich hab's doch gleich gewusst, du kriegst das nicht hin und das schaffst du nicht und dieses nicht. Und es kommen dann immer so Gedanken auf, wie wo der Teufel uns einflüstert, hey, streng dich nicht an, du kriegst doch sowieso nicht hin. Brauchst dich doch gar nicht bemühen, du versagst doch eh. Lass bleiben, leb so, wie du Lust hast. Gott wird eh von dir enttäuscht sein. Weiß nicht, ob es euch so geht, ob ihr manchmal auch solche Gedanken habt. Ich habe ab und zu solche Gedanken. Ja, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht. Du kriegst es nicht hin, lass bleiben. In der Gemeinde in Korinth, da gab es auch riesengroße Probleme und Konflikte. Korinth, das war eine Stadt, ja, die große Probleme hatte, die eigentlich über 100 Jahre nur ein Ruinenfeld war. Und das hat zu großen Problemen geführt, auch in der Gemeinde. Und es ist so weit gegangen, dass sich die christliche Gemeinde von der Synagogegemeinde abgespalten hat. Und das ist nicht friedlich verlaufen. Da gab es sogar Handgreiflichkeiten. Und es ging sogar so weit, dass die Gemeinde sich vor Gericht wieder getroffen hat. Die Stadt ist neu gegründet worden mit Menschen aus aller Herren Länder. Verschiedene Nationen, verschiedene Völkerschichten und Konflikte und Kultur und alles Mögliche. Es war eine Katastrophe. Und die Stadt ist gewachsen auf über 100.000 Einwohner. Und die soziale Spaltung, die war sehr, ja, geprägt von dieser ganzen Sache. Und es war auch in der christlichen Gemeinde zu spüren. Die eine, die waren frei, andere von der Gemeinde, die waren noch im Sklaverei oder im Sklaven, musste Sklavenarbeit verrichten. Und der Paulus, der wurde in diese ganzen Konflikte mit hinein verwickelt. Und er wurde auch verleumdet. Und dem Paulus, dem war das eigentlich wichtig, da Ruhe hineinzubringen, dass die Gemeinde in Korinth, ja, zur Ruhe kommt oder ihren Frieden findet. Und er schreibt da im 1. Korintherbrief dann, zum Schluss in seinem 1. Korintherbrief, bleibt wachsam und steht fest im Glauben, seid entschlossen und stark bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Oder alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Er hat es den Korinther ans Herz gelegt, weil es so viel Unfriede gab, so viel Streit und Zank. Und der Paulus, der ist auch oftmals angeeckt oder verleumdet worden. Und das wird wahrscheinlich auch mit seinem Leben, mit seiner Lebensgeschichte zusammenhängen. Wir kennen ja alle, dass der Paulus, der Saulus, der Christenverfolger zum Paulus, zum Nachfolger Jesu wurde. Dass das ein großes Ereignis war und was er da erlebt hat, was er da durch die Liebe Jesu erlebt und erfahren hat. Und das hat ihn geprägt und deswegen hat ihn das wahrscheinlich auch so aufgewühlt und war ihm so wichtig, dass die Korinther in der Liebe Jesu leben und handeln. In der Liebe Jesu leben und handeln. Manche von euch kennen die Geschichte vielleicht. Im Koreakrieg 1950 bis 1953, da haben sich einige amerikanische Soldaten ein einheimischer Junge als Hausboy in ihre Unterkunft geholt. der die Wohnung sauber gehalten hat, der die bedient hat und so weiter, der Wäsche gewaschen hat, der für sie kocht hat und so weiter. Und dieser Junge, der hatte eine unglaubliche positive Einstellung. Der hat immer gelacht, egal was er gemacht hat, zu jeder Arbeit. Er lächelte immer, er ließ sich durch nichts und durch niemand aus der Ruhe bringen. Und das hat die Soldaten genervt und gereizt. Und dann haben sie angefangen, dem üble Streiche zu spielen. Sie bestrichen den Ofengriff mit Vaseline und wenn er am nächsten Morgen Feuer gemacht hat, ist es warm geworden und dann ist ihm das fettige Zeug über die Finger gelaufen. Der Junge hat einen Lappen genommen, hat es sauber abgewischt und hat immer fröhlich gelächelt und summte ein fröhliches Lied dabei und hat weiterhin seine Arbeit gemacht. Dann haben sie heimlich seine Schuhe auf dem Boden, seine Hausschuhe auf dem Boden festgenagelt. Der ist reingeschlupft, wollte loslaufen und streckte längs, ist er auf die Nase gefallen. Der ist grinsend fortgelaufen, hat eine Zange geholt, die Nägel aus den Hausschuhen rausgezogen, hat weiterhin seine Arbeit gemacht. Dann haben sie auf die angelehnte Tür einen gefüllten Wassereimer gestellt und als er durch die Tür gegangen ist, der Eimer runtergefallen und der Kerl war nass. Er blieb höflich, zuvorkommend und beklagte sich nicht. Und irgendwann sind die Soldaten mal, haben sie gesagt, komisch, der lacht immer, der freut sich immer, der wird nicht wütend, nicht zornig, nichts, das gibt's doch nicht und so. Und dann haben sie sich überlegt, in Zukunft wollen wir den nimmer ärgern. Und dann haben sie sich mit ihm getroffen und haben gesagt, also du, horch mal, wir wollen dir jetzt, also deine Haltung hat uns beeindruckt und so weiter und wir wollen dir eigentlich keine Streiche mehr stellen. Wir lassen das in Zukunft bleiben. Dann sagt er, Sie meinen also kein Fett mehr an die Ofentüre? Nein, haben die Soldaten versprochen. Und kein Wassereimer mehr auf der Türe? Nein. Und die Schuhe werden nicht mehr festgenagelt? Nein, nie mehr, beteuerten sie. Okay, sagte der Junge und grinste. Dann hat er gesagt, dann gibt's in Zukunft auch keine Spucke mehr in der Suppe. Man lacht darüber, ja. Und irgendwie ist einem der Junge sympathisch, oder? Der hat sich irgendwie gerecht. Aber alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das war auch keine Liebe, ja. Also das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders oder im Sinne Gottes. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung setzt ganz andere Maßstäbe. Was wir tun, soll in Liebe geschehen. Nicht irgendwie lächelnd dem anderen dann einen Streich zu spielen oder irgendwas, sondern in Liebe geschehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir notwendiges Handeln einstellen, weil uns das Gefühl der Liebe fehlt, nur das zu tun, was uns Freude macht. Wir werden herausgefordert zu lernen, unser Nächsten zu lieben, damit jede Aktivität aus der richtigen Motivation rausgeschieht. Martin, kannst du mal das Nächste machen? Die Jahreslosung, mir ist da ein Vers eingefallen, was Jesus mal gesagt hat. Und ich denke, das hängt da unmittelbar oder untrennbar damit zusammen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus ist somit der Maßstab oder das Vorbild und der Maßstab unserer Liebe. Wir sollen lieben, wie er uns geliebt hat. Jesus, er hat die Herrlichkeit als Sohn Gottes aufgegeben, um Mensch zu werden wie wir. Er ist auf die Welt gekommen, nicht als Superstar oder als Reicher, sondern als armes Kind. Er hat in Armut gelebt, in bescheidenen Verhältnissen. Er wurde von den Menschen verachtet und verfolgt. Und Jesus, er hat den Menschen gedient, in Liebe gedient. Er kam nicht als Herr und hat sich dienen lassen, sondern er hat gedient. Er wurde verachtet und verfolgt. Und schließlich wollte sie ihn töten, haben ihn verfolgt. Sein Vater war bereit, ihn, seinen geliebten Sohn, für uns sündige Menschen zu opfern. Es ging nicht nur um sein Leben, sondern er sollte mit der Schuld, die die Menschheit auf sich geladen hat, sterben. Und Jesus, er hatte auch große Angst vor dem Tod. Wir wissen es, er hat Wasser und Blut geschwitzt. Aber er liebte seinen Vater und aus Liebe zu ihm ging er den Weg. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu uns Menschen, die eigentlich seine Feinde waren und ihn nach dem Leben getrachtet haben. Jesus, er liebte auch die Menschen, die ihn verfolgten, die ihn getötet haben. Und das soll der Maßstab für unsere Liebe sein. Der Antrieb unseres Handelns. Jesus, er liebt grenzenlos, bedingungslos und vorbehaltlos. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe hier meine Grenze. Wie kann ich den lieben, bedingungslos noch lieben, der mich hasst, der mir Böses tut? Kann ich wirklich lernen, meine Feinde zu lieben? Glaubt, es gelingt uns nicht. Es kann uns nur gelingen, wenn wir wirklich ein Leben mit Jesus leben und von ihm lernen und uns das zu Herzen nehmen, was er sagt. Und dass wir alles, wie es in der Jahreslosung heißt, aus Liebe geschehen lassen. Da sind wir alle Lernende auf dem Weg dorthin. Aber wir sollen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Unser ganzes Wirken, unser Handeln, ja, aus göttlicher Liebe prägen zu lassen. Wir sollen lernen, auch dem, der uns Böses tut, zu vergeben, ihn in Liebe anzunehmen. Liebe soll nicht nur mit unserer Nächsten oder hier in der Gemeinde oder mit unseren Freunden ja, geschehen, sondern auch oder vielleicht vor allem auch mit denen, die uns vielleicht nicht so liegen, die wir vielleicht nicht so mögen. Jesus hat in der Bergpredigt Folgendes gesagt: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die zu lieben oder denen Gutes zu tun, die wir mögen oder die uns Gutes tun, das ist kein Problem. Das tun sogar die Zöllner, hat Jesus damals gesagt. Das ist nichts Besonderes. Aber die zu lieben, die euch Böses tun, das ist schon eine andere Sache. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Diese Aufforderung, die macht mich immer wieder nachdenklich und manchmal auch demütig. Und dann merke ich, da fehlt viel in meinem Leben. Manchmal gelingt mir das gut und vor allem, ja, wie es da heißt, Freunden oder andere, die mir schon was Gutes getan haben, denen was Gutes zu tun. Aber jemand, der mir schon einen Streich gespielt hat oder mich schlecht behandelt hat, da sieht es ganz anders aus. Und deswegen soll man versuchen, unser Leben auf Jesus auszurichten. Leben von seiner bedingungslosen Liebe. Jesus, er gibt keinen auf. Er lässt niemanden fallen. Seine Barmherzigkeit, die ist jeden Morgen neu. Und in dem Maß, wie wir seine Liebe in Anspruch nehmen, können wir auch dann Liebe weitergeben. Es geht nicht darum, möglichst viele Dinge zu tun und zu schaffen. Es geht vielmehr darum, Dinge voller Liebe zu tun, denn genau dazu werden wir von Gott eingeladen. Das hat die Nelly Bangert gesagt. Ich weiß nicht, ob jemand das Augenblick mal kriegt von euch und das gelesen hat schon. Da kam so ein Artikel drinnen, was die geschrieben hat. Und da ist dieser Vers da oder diese Aussage gestanden. Die hat übrigens, weiß nicht, wahrscheinlich war niemand dort, gestern und vorgestern waren so Frauentage mit der. Sagt euch nichts, oder? Hat es auch niemand gelesen, oder? Doch? Gut. Es geht nicht darum, möglichst viele Dinge zu tun und zu schaffen. Es geht vielmehr darum, Dinge voller Liebe zu tun. Denn genau dazu werden wir von Gott eingeladen. Als ich den Vers gelesen habe, habe ich gedacht, bei mir ist es oft umgekehrt. Möglichst viel zu tun, ob in Liebe oder nicht, sei mal hinten angestellt. Aber dass man das sich einfach so vor Augen nimmt, vielleicht mal nicht so viel zu tun, sondern etwas weniger und das mit mehr Liebe, vor allem wenn es um unsere Nächste geht. Jesus hat uns das vorgelebt, in Liebe zu leben, als er die Ehebrecherin in Schutz nahm und nicht verurteilte, als er seinen Jüngern die Füße statt die Köpfe gewaschen hat oder als Petrus ihn verleugnet hat und er ihn mit Augen der Liebe angeschaut hat. Die ganze Jesus-Geschichte ist eigentlich eine große Liebesgeschichte. Dann ist mir eingefallen, Korinther, 1. Korinther 13, 1 bis 8, das hohe Lied der Liebe. Da steht ja das eigentlich alles drin. Ja, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich auch nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Egal was ich hab, was ich besitze oder was ich tue, ohne Liebe hat es alles in Gottes Augen keinen Wert. Egal was ich mache, ob ich viel mache, ob ich tolle Sachen mache, ob ich viel Besitz habe und alles, aber ich habe keine Liebe in mir, dann ist das alles wertlos, alles nichts in Gottes Augen. Also wir sehen, unsere Maßstäbe sind oft ganz anders als Gottes Maßstäbe. Auf das, was wir viel Wert legen, ist in Gottes Augen nichts. Eine Definition von Liebe könnte man eventuell auch so zusammensetzen, was die Liebe von der Bibel berichtet, eigentlich ausmacht, ja, könnte man eigentlich so sagen, zu leben und so zu handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. So zu leben und so zu handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Ich habe gedacht, es ist so wie so ein Blümle, die jetzt dann im Frühjahr wieder so aus der Erde rauskommen, wo erst nur so kleines grünes Helmle kommt und dann sich entwickeln zu einer richtig schönen Blume. Wenn uns das gelingt, so zu leben, so zu handeln, dass andere, ich habe ein paar verschiedene Blümchen rausgesucht, kann man es erkennen so, So, ja, Krokusse, Tulpe und die sind Schneeglöckchen, ja. Wie die so rauskommen und miteinander quasi so um die Wette sich im Licht entgegenstrecken. Ja, dass wir, wenn uns das gelingt, anderen anstecken können oder mitnehmen können, zu wachsen, zu blühen und sich dem Licht, also Gott, entgegenstrecken. Ich denke, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann wird die Liebe in unserem Leben auch zum Ausdruck kommen. Amen. Ja, ich bete noch und dann singen wir das Abschlusslied. Ja, lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir das wissen dürfen, erfahren dürfen, spüren dürfen und immer wieder erleben dürfen, dass du es bist, der uns unaussprechlich, bedingungslos, vorbehaltlos lieb hat. Dass wir zu dir kommen dürfen mit allem, was uns belastet, was uns bewegt, mit all unserem Versagen, mit all dem, was wir ja, den ganzen Tag mit uns rumschleppen, dass wir das alles vor dir abladen dürfen und dass du uns mit deiner Liebe umgibst, mit deiner Liebe, die so grenzenlos, bedingungslos ist und dass du uns mit Augen der Liebe anziehst und uns immer wieder annimmst. Danke, dass du uns kennst und dass du uns trotzdem lieb hast. Und das ist so etwas Wunderbares, was wir immer wieder in Anspruch nehmen dürfen, deine Liebe, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Liebe durch deinen Geist aussendest und ausstrahlst in uns hinein, in unser Herzen, in unser Leben, dass wir diese Liebe weitergeben können und das, was wir tun, in Liebe tun können. Du weißt, wo es uns einfach nicht gelingt immer wieder, wo wir immer wieder versagen, aber wir dürfen dich täglich darum bitten, dass du uns Liebe schenkst für unsere Nächsten, für unsere Angehörigen, für die, die du uns in den Weg stellst, dass wir lernen, alles in Liebe zu tun. Und so möchten wir dir einfach Danke sagen, Herr, dass du uns begleitest, mit uns gehst und dass du uns immer wieder in deine liebenden Arme nimmst. Amen.